Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
So, ihr habt unsere neue Folge angeklickt. Das sind gute Nachrichten für uns. Jetzt gibt's auch gute Nachrichten für euch. Wir kommen ja nach Dortmund, nach Köln, nach München und nach Stuttgart auf Tour. Und für Dortmund und Köln können wir jetzt noch neue Gäste verkünden. Und zwar ist am 11. Oktober in Dortmund im FZW Gregor Rühl unser Gast. Gregor Rühl, werdet ihr sagen, den kenne ich doch, genau. Bekannt geworden einer breiten Öffentlichkeit bei Studio Schmidt, der Talkshow auf ZDF Neo von und mit Tommy Schmidt. Da war er der Sidekick und Head-Autor. Aktuell ist er bei der ZDF Neo Talkshow Neo Ragazzi Autor und er ist Teil des sehr erfolgreichen, ich glaube gerade erfolgreichsten, Sportpodcast Coppa TS. Gregor ist großer Dortmund-Fan, leidgeplagt in den vergangenen Jahren, ja, muss man ja wirklich so sagen, kann ich als Dortmund-Fan mitfühlen und ist auch Liebhaber des Amateurfußballs. Von daher ist Gregor der perfekte Gast, den wir in Dortmund am 11. Oktober begrüßen dürfen. Außerdem, ich habe es gesagt, in Köln, da freuen wir uns genauso sehr drauf, am 12. Oktober, einen Tag später also, ist Jonas Hector unser Gast. Jonas Hector, da muss ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Fast 350 Spiele für den FC hat er gemacht, war Kapitän, hat 43 Länderspiele gemacht, den Confed Cup mit dem DFB gewonnen. Von daher freuen wir uns sehr, Gregor und Jonas auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Wenn ihr zu unserer Tour kommen wollt, klickt einfach auf nachholspiel.de. Da gibt es die Tickets für alle vier Events. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen. Viel Spaß jetzt mit der neuen Folge.
Hallo, hallo. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Willkommen zu Nachholspiel, Folge 184.
Wer sagt sonst immer hallo, hallo?
Oh. Bei Fuhrmann, oder?
Ja. Rollo Fuhrmann.
Genau. Ja. Den hatten wir auch schon zu Gast hier übrigens.
Draußen ist richtiges Schietwetter, wo wir gerade bei Rollo sind, der ja in Hamburg lebt. In Hamburg würde man jetzt sagen, ganz normaler Herbst, ganz normaler Sommerausklang.
Ich habe mal gelernt, in Hamburg regnet es bei jedem Wetter.
Ja, wie geht's euch denn? Das Wetter soll uns ja nicht aufs Gemüt schlagen.
Wunderbar. Also ich kann euch sagen, ich habe heute nicht viel gemacht, deswegen war mir das Wetter völlig egal, weil ich habe den ganzen Tag diese Folge vorbereitet. Das ist kein Spaß. Das hat wirklich stundenlang gedauert. Ihr werdet gleich wissen, wieso. Aber von daher war mir das Wetter heute sowas von wurscht.
Okay. Ja, das kenne ich. Aber ich finde es, manchmal ist es ja so, dass es total, dass es dann einen auch so ein bisschen davontreibt und so viel Spaß macht. Ich hatte das vergangene Woche bei Ronaldinho ja auch schon gesagt, dass es da so war, dass ich am liebsten euch die ganze Zeit währenddessen angerufen hätte. Guck mal hier, guck mal den Trick. Boah, guck mal, was der hier macht. Ich glaube, Mario, etwas weniger spektakulär war es bei dir dann schon, oder? So was Vorbereitung angeht.
Auf eine andere Art und Weise war es auch spektakulär. Okay. Dazu später mehr. Aber es gibt wie immer bei unseren Folgen die Möglichkeit, eine Ausfahrt zu nehmen oder die zweite oder die dritte. Oder es ist ein Kreisverkehr und wir kommen am gleichen wieder raus. Das ist auch schon oft passiert. Aber die Folge ist natürlich von der Vorbereitung her ein bisschen schwieriger gewesen, weil es über inzwischen schon 100 Jahre zurückliegt, nämlich 101 Jahr.
Es gibt wenig YouTube-Clips, glaube ich.
Ja, es gibt wenig Zeitzeugen, es ist von allem wenig da gewesen. Aber es gab einiges zu lesen, einiges anzuschauen, einiges zu hören darüber. Deswegen habe ich wirklich da viele Stunden heute damit verbracht. Und ich fand's, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ziemlich interessant, was damals passiert ist. Aber das können wir ja die nächsten Minuten jetzt gemeinsam besprechen. Auf jeden Fall ist es eine Folge, die wir so in der Art, glaube ich, entweder schon lange nicht mehr hatten oder vielleicht sogar noch nie, weil wir hatten schon einiges von früher, aber so über 100 Jahre im Fußball ist schon echt selten. Also weiß ich jetzt nicht genau, was wir da hatten. Selbst wenn es eine frühere WM war oder so, war dann irgendwann in den 30ern.
WM 1930, ja. Dann haben wir die, hast du die tolle Folge über die Entstehung des FA Cups mal gemacht. Aber auch ja, der ist
auch schon lange her, aber ja, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das
ich
war.
Ich auch nicht mehr, auf jeden Fall.
Aber egal, ich sage ja, wir haben entweder noch nie oder wenige gemacht. Ja, eins von beiden war es. Aber jetzt geht es um die deutsche Fußballmeisterschaft 1921-22.
Das ist wirklich lange her.
Extrem lange her. Ich habe, also vielleicht mal um zu erklären, wie ich darauf gekommen bin, das zu machen. ich schaue ab und an mal an, wer wann deutscher Meister war und so. Ihr kennt vielleicht das Lied auch.
Die letzten 10 Jahre könnte ich dir beantworten.
Die Hymne von 1860, so kommt immer vor, deutscher Meister, 66, der TSV und so weiter. Da denke ich, okay. 66, ey, das ist ja ewig her. Mhm. Krass. Und dann kannst du auf Wikipedia ja so durchscrollen und wer dann irgendwann mal Meister war von Mannschaften, von manchen hat man so gut wie noch nie gehört, vor allem nicht als deutscher Meister. Und irgendwann sehe ich 1922 kein deutscher Meister. Aha. Was ist da passiert? Und ich meine, es gibt natürlich diverse Kapitel, wo man weiß, da gab es keine deutsche Meisterschaft aufgrund des Krieges. Zum Beispiel 1915 bis 19 gab es keinen deutschen Meister aufgrund des Ersten Weltkriegs. Mhm. Auch ja, rund um 1944, 45 und die Jahre danach war das alles kompliziert. Teilweise gab es gar keinen Meister, teilweise gab es Besatzungszonen, eine Ostzonenmeisterschaft und so weiter. Also wirklich kompliziert, aber jedenfalls keine richtige Fußballmeisterschaft. Jetzt ist es aber so, im Jahr 1922 war ja genau zwischen den beiden Weltkriegen, deswegen gab es aus der Hinsicht zumindest keinen Grund, dass es keinen Meister geben sollte.
Waren ja auch die goldenen 20er, ne? Wenn man so Serien und Filme oder auch Dokumentationen natürlich von damals so vor allem in Berlin, wenn man das sieht, da, also da tanzen die Leute auf den Tischen, weil der Erste Weltkrieg eben vorbei war und dann gab es wieder ein bisschen Geld und wieder Lebensfreude, da hätte man ja durchaus auch so eine Meisterschaft ausspielen können.
1949 ging es ja dann richtig weiter mit der Meisterschaft, beziehungsweise da gab es dann die Bundesrepublik Deutschland. Übrigens erster Meister der VfR Mannheim, vielleicht für eine Quizrunde mal ganz interessant, durchgesetzt im Finale gegen Borussia Dortmund mit 3-2 nach
schon
Verlängerung.
Damals, schon damals.
Ganz knapp, aber das war wirklich der erste Meister der Bundesrepublik. Die Bundesliga gab es erst in den 60ern, also das war noch nicht ganz das Gleiche. Aber im Jahr 1922 gab es eben keinen Meister. Und wir versuchen heute rauszufinden, warum und was passiert ist. Und es wird teilweise kurios. Ab und zu gibt es wirklich lustige Situationen. Ab und zu gibt es tragische, dramatische, traurige. Es ist wirklich viel mehr dabei, als ich am Anfang gedacht habe, als ich gesehen habe, da ist eine leere Zeile im Jahr 1922. Also, wir fangen der Reihe nach an und schauen erstmal zurück auf den 18. Juni 1922.
Anpfiff 17 Uhr, drückende Schwüle hängt über den 30.000 Zuschauern in Berlin. Gegenüber stehen sich der Hamburger Sportverein, der HSV und der 1. FC Nürnberg, oft auch nur der Club genannt. Der große Favorit, Meister der letzten beiden Jahre, die Mannschaft um den legendären Torhüter Heiner Stuhlfort, gespickt mit Nationalspielern. Doch einer von denen hat sich kurz zuvor verletzt, der torgefährliche Abwehrchef Hans Kalb. Seine herausragende Bedeutung für die Nürnberger verdeutlicht der damals bekannte Spruch »Club ohne Kalb, halb«. Dennoch scheinen die Nürnberger den dritten Titel in Folge anzusteuern. Bis kurz vor Ende der regulären 90 Minuten führen sie mit 2-1. Dann jedoch retten sich die Hamburger mit einem Tor in die Verlängerung. Allerdings, wie lange die dauert, das ist unklar.
Das nur mal als Einstieg bis hierhin, damit ihr wisst, okay.
Club ohne Kalb. Halt.
Das war, genau, der berühmteste Schlachtenruf damals schon. Super. Hat mir auch gut gefallen, als ich es gehört habe. Also, der HSV spielt gegen Nürnberg. Wir wissen es, 90 Minuten gespielt, 2-2, ganz knapp. Irgendwie ging es in die Verlängerung. Da hört jetzt quasi unser erster Einspieler auf. Jetzt müssen wir mal ganz grob erklären, worum es überhaupt ging, bevor wir dann gleich weitermachen. Also, es war relativ überraschend, dass es so weit kam, überhaupt bis zu einer Verlängerung. Denn, wir haben das gerade schon gehört, Nürnberg war der große Favorit. Meister 1920 und auch 21 und übrigens vor dem Endspiel, also das war damals wirklich eine K.O.-Runde und das war das Endspiel und die deutsche Meisterschaft, waren die Nürnberger eine Woche lang in Spanien als erste deutsche Mannschaft überhaupt in einem Trainingslager und die sind dort unglaublich abgefeiert worden.
Ach.
Ja, habe ich gelesen. Ach, also es gibt wirklich keine Aufnahmen von damals oder so. Ja. Es gab auch von diesem Spiel keine Radioreportage, die man verwenden könnte, auch wenn das jetzt so ein bisschen klang auf alt gemacht, aber das war halt ein Bericht, der irgendwann später mal halt angefertigt wurde vom Fernsehen oder was auch immer oder vom Radio. Aber es gab keine Originalaufnahmen. Von daher, alles, was ich jetzt sage, man kann sich anlesen von verschiedenen Büchern und Webseiten.
Dachte er sagt, habe ich mir ausgedacht.
Ja, genau, und die Hälfte habe ich mir ausgedacht, aber ihr wisst nicht welche.
Angelehnt an wahre Ereignisse.
Ja, genau.
Der Gegner war der HSV und das hatten wir, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal. Wahrscheinlich in irgendeiner, in der es relativ viel um den HSV ging. Denn den gab es in dieser Form erst seit 3 Jahren, 1919. Die haben sich ja aus 3 verschiedenen Vereinen zusammengeschlossen. Das kam mir irgendwie bekannt vor.
Das war die Folge, die wir mit Olli Schulz zusammen gemacht haben, ja, unter anderem. Richtig. Da hatte der HSV irgendeinen besonderen Geburtstag, irgendein besonderes Jubiläum. Und da haben wir mit Olli über die 80er, 1980er geredet, weil er da zum Fan wurde und mit dem aktuellen Stadionsprecher Christian Stübinger. Und da war auch immer mal wieder Thema, dass der HSV aus drei unterschiedlichen Hamburger Vereinen gegründet wurde und auch vor dem Zweiten Weltkrieg schon relativ erfolgreich war, unter anderem übrigens auch wegen des Vaters von Uwe Seeler, der damals auch schon, ich weiß nicht, ob Nationalspieler war, aber zumindest Hamburg-Auswahlspieler.
Das alles gibt's in dieser Folge, wer sich damit genauer beschäftigen will. Aber für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass es den Verein erst seit 3 Jahren gab. Deswegen waren die Nürnberger großer Favorit als doppelter Meister vorher schon. Jetzt hat das Finale in Berlin stattgefunden, neutraler Ort sozusagen. Die Stimmung allerdings war deutlich pro HSV. Es ist lange Zeit unklar gewesen, warum. Letztendlich hat man sich ein bisschen darauf geeinigt, weil man gesagt hat, der HSV hatte einfach eine kürzere Anreise. Die Bahnfahrt für die Nürnberg-Fans war erstens lang und zweitens sehr teuer für damalige Verhältnisse.
Stimmt.
Deswegen waren weniger Nürnberg-Fans da. Aber es hat, sagen wir mal, dem Spiel und auch der Nürnberger Mannschaft keinen Abbruch getan, weil sie haben eben ja, die Verlängerung erreicht. Dazu dann gleich mehr. Aber was man so gelesen hat, hat der HSV viele lange Bälle gespielt. Und Nürnberg eher sowas, was man heute als Tiki-Taka bezeichnen würde, weil die waren doppelter Meister und die waren ein großer Favorit. Damals hieß es nicht Tiki-Taka, sondern offiziell Husarenstil.
Nein.
Ja, daher kommt das.
Ich glaube, im Frankenland ist gerade jemand vom Hocker gefallen, weil du Nürnberg und Tiki-Taka
einsetzt. Ja, genau. Ja, damals war es wohl so. Naja, also es ging jedenfalls über die 90 Minuten hinaus. Frage also, was tun? So ein richtiges Drehbuch gab es damals noch nicht. Wir hören jetzt mal Nürnbergs Keeper, Heiner Stuhlfaut, von dem haben wir gerade schon gehört, dass er eine richtige Legende war. Bis heute, wenn wir nach Nürnberg fahren, ist das ein legendärer Name in der Stadt.
Bei beiden Spielen nochmal das Kreisen. 2x15, 2x10. Und wenn diese rum ist, dann heißt so lange zu spielen, bis die Entscheidung fällt.
Das würde ich mir heute auch wünschen.
Das ist ja
ihr lacht, verrückt. Aber das haben sie dann wirklich durchgezogen.
Nein.
Also die ganz normale Verlängerung, die er gerade angesprochen hat, er hat gesagt 2x15, dann 2x10. Offiziell waren es 2x15 und dann noch 2x15 und so, aber wahrscheinlich haben die dann irgendwann nicht mehr verstanden. 5 Minuten hin und her, ist auch egal gewesen. Jedenfalls ist in der normalen Verlängerung nicht viel passiert und dann hat man sich darauf geeinigt, wohl auch mit der Mannschaft zusammen oder mit beiden, dass man einfach spielt bis zur Entscheidung. Mhm. Weil es hat ja keinen Wert, das ist ein Endspiel. Es gab damals kein Elfmeterschießen, das kam knapp 50 Jahre später irgendwann mal raus, aber damals nicht. Also wer das erste Tor schießt, soll der neue deutsche Meister sein. Das ist die Ausgangslage.
Letztes Tor entscheidet.
Ja, so ein bisschen.
Ja, nächstes Tor und damit auch letztes. Also ja, eigentlich genau. Ein frühes Golden Goal haben sie.
Ja, wollte ich gerade sagen. Golden Goal, Sudden Death. Ja.
Problem ist nur, es ist lange keins gefallen. Und beim Golden Goal, wie wir es kennen, gab es dann irgendwann ein Elfmeterschießen, wenn keins kam.
Stimmt.
Da aber nicht. Also, wir sind bei 120 Minuten, 130, 140, 150 Minuten. Dann sind wir bei 160 Minuten. Es fällt kein Tor, aber nach und nach die Spieler, denn es war unglaublich heiß an diesem Tag. Es hat kurz vorher geregnet.
August hattest du gesagt, oder?
Ja, warte, nee, Juni, Entschuldigung, 18. Juni.
18. Juni, ja.
Ja, also im Sommer und es hat kurz vorher geregnet in Berlin. Es war, wie man hinterher lesen konnte, eine richtige Waschküchenatmosphäre.
Ja.
Das hat zumindest der Vereinshistoriker des 1. FC Nürnberg gesagt. Es gibt aus Nürnberger Sicht da schöne Abhandlungen über diese Partie. Also die Spieler waren komplett nass geschwitzt, sie waren nach 90 Minuten völlig am Ende, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt inzwischen nach 160 Minuten. Und jetzt kommt das Nächste, jetzt kann auch der Schiedsrichter nicht mehr. Der Schiedsrichter heißt Peko Bauens und auch er liegt jetzt am Boden.
Die Strapazen sind ungeheuer. Er wird massiert. Unterbrechung. Die Sonderzügler müssen zum Bahnhof. Den Berichterstattern geht der letzte Bogen Papier für ihre Notizen aus.
Echte Probleme.
Ja, genau.
Wir kennen das ja
aus... Da gab es kein iPad, wo das Papier nicht aus...
Natürlich nicht. Wir kennen das ja aus der heutigen Zeit. Manchmal ja wirklich so gefühlt ab der 91., 92. Minute, wenn die Verlängerung anbricht, dass dann schon der Erste irgendwie mit Krämpfen vom Mitspieler behandelt wird.
Mhm.
Du sagst, sie sind ja alle reihenweise umgefallen. Was war das für ein Bild? Vor allem, wenn am Ende noch der Schiedsrichter den Kreislauf gibt.
Ja, das ist ja verrückt.
Ja, die sind dann aufs Feld gelaufen und haben gefragt, Schiedsrichter, was ist los? Und es war damals ein wirklich hartes Spiel. Also es gab teilweise verletzte Spieler, die sind wirklich aufeinander zugegangen und so. Das war ein 2-2 mit viel Kampf.
Mhm. Und auswechseln dann, konnte man ja noch nicht.
Auswechseln, einwechseln ging ja nicht. Elfmeterschießen gab es nicht.
Boah.
Und wir kommen gleich nachher zum Punkt. Flutlich auch nicht. Das ist gleich ein Problem, dass
also die
noch auf uns zukommt.
Oh nein.
Ja, jedenfalls... Es war noch hell, aber der Schiedsrichter konnte nicht mehr. Lag auf dem Boden, man hat ihn dann gefragt, was ist los? Da sagt er, ja, ich habe einen Krampf. Es geht nichts, gar nichts mehr. Dann haben sie ihm was zu trinken gebracht und dann hat er wieder angepfiffen. Aber wir waren jetzt schon in der 165. Minute. Wie gesagt, kein Elfmeterschießen, kein Ausweg, außer es wird dunkel. Und das war dann letztendlich die Rettung an diesem Tag. Denn nach 189 Spielminuten hat der Schiedsrichter abgepfiffen. Niemand konnte mehr, die Spieler nicht und er selber auch nicht. Das Spiel begann um 17 Uhr, wir haben es vorhin gehört. Es war 21:02 Uhr, als es in Berlin stockdunkel war.
Night Session.
Über 4 Stunden nach dem Anpfiff hat er abgebrochen. Jetzt gab es damals ein Fachblatt, das heißt einfach nur Fußball, so wie heute der Kicker, aber damals hat man es noch einfacher genannt, als Kicker eh schon ist. Die haben Folgendes geschrieben, Zitat, Nerven springen wie sprödes Glas. Spieler sind auch nur Menschen. Es kommen Entgleisungen vor. Es gibt harte Karambolagen, Kampf, kein Süßholztennis, kein Heiratsmarkt. Männer gegen Männer, Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Kein Süßholztennis finde ich so grandios. Mario, merkt ihr das, wenn du das nächste Mal Tennis kommentierst?
Ja, herrlich.
Aber ich denke mir manchmal...
Und kein Heiratsmarkt.
Nach 180 Minuten gehe ich schon auf allen Vieren aus dem Kino raus, wenn irgendwie Oppenheimer oder was auch immer mal wieder läuft. Und 189 Minuten Fußball, Hardcore-Dröhnung von oben. Schiedsrichter macht jetzt auch nicht gerade den Eindruck, als könnt ihr das Ganze noch irgendwie durchpfeifen oder was auch immer. Also das, vielleicht kam danach ja auch wirklich dann der Gedanke, lass uns mal über eine Regeländerung nachdenken. Also irgendwie...
Es hat noch ein bisschen gedauert, aber wahrscheinlich war
weißt
das auch
du,
ein Grund.
Mir fällt es gerade auf, weißt du, wen wir da gebraucht hätten? Herrn Ahlenfeld.
Ja, wollte ich
den hätte man einmal brauchen
können. Trink mal von meiner Medizin hier.
Oder einfach früher abpfeifen.
Ja. Der hat zu früh abgepfiffen, das sind erst 170 Minuten gespielt.
Oh weia.
Naja, jedenfalls, die Zuschauer haben dann auch schon reingerufen, bitte abpfeifen, abpfeifen, wir sehen nichts mehr, es ist stockdunkel und wir müssen mit dem Zug nach Hause, das haben wir auch schon gehört, aber ja, irgendwann war es dann soweit. Und jetzt, bevor wir mit der Meisterschaft dann gleich weitermachen, also das ist noch nicht das Ende dieser Folge natürlich, wir haben ja erst gerade angefangen, aber jetzt kommt eine kurze Exkursion in die Geschichte neben dem Sport. Weil deswegen habe ich gesagt, es gibt teilweise lustige Sachen, wir haben schon ein bisschen gelacht, es gibt teilweise tragische und traurige Sachen und sowas kommt jetzt. Denn wir haben noch nicht so richtig über die Mannschaften gesprochen. Klar, Nürnberger Keeper, anscheinend eine Riesenlegende gewesen damals. Der Kalb hat sich verletzt, der hat den Beinbruch, konnte nicht spielen. Mhm. Aber wir haben noch nicht über den HSV gesprochen. Es gab damals für diese Verhältnisse, die sie hatten, auch schon richtige Stars. Auch wenn man es nicht so richtig vergleichen kann mit heute, beziehungsweise 0,0 vergleichen kann. Aber es gab damals richtig gute Spieler. Einer davon war ein Mittelläufer, die Position gibt es leider auch nicht mehr, aber früher. Also ein Norweger, Asbjørn Halvorsen.
Oh, toller Name.
Lässt sich gut schreiben beim Tor.
Und er hatte einen kongenialen Mitspieler, einen Torjäger und der einzige deutsche Nationalspieler des HSV, Otto, genannt Tull Harder.
Über den haben wir schon gesprochen.
Ja.
Und zwar mehrfach. Einmal in der eben schon erwähnten HSV-Folge. Und dann haben wir auch bei unserem Auftritt in Hamburg, als wir mit Oke Göttlich und Ole Zeissler im vergangenen Jahr über die Derbys zwischen dem HSV und St. Pauli geredet haben, haben wir eben auch über Tull Harder geredet. Gehst du jetzt noch drauf ein, warum er so ein bisschen zwielichtig ist?
Nicht
oder?
Nur ein bisschen, da gehe ich jetzt richtig drauf ein. Und der war auch nicht nur ein bisschen zwielichtig.
Nein, der war ein bisschen sehr zwielichtig.
Das war ganz schön. Aber
ja, oh, Hans, guck mich gerade an. Wie kannst du ein bisschen sagen? Ja,
nein,
ihr habt ja recht.
Aber die Geschichte kommt jetzt. Also für alle, die in Hamburg leider nicht bei unserer Show dabei waren oder die Folge auch nicht gehört haben, jetzt kommt eine Geschichte, die mit der Meisterschaft 22 nicht viel zu tun hat, aber trotzdem extrem wichtig und auch, wenn sie schlimm ist, interessant ist. Denn jetzt geht es darum, wir haben beide angesprochen, den Halvorsen und den Harder. Die haben in der Zeit zusammen für den HSV gespielt, waren beste Freunde auf und auch neben dem Platz. Und 20 Jahre später, wir spulen jetzt nach vorn, wurden sie zu Feinden, ob sie wollten oder nicht. Denn Harder war ein KZ-Kommandant und Halvorsen war ein Opfer des Nationalsozialismus im KZ Neuengamme. Jetzt müssen wir kurz auf beide schauen, wie es dazu kam. Also Harder war einer der großen Stars für damalige Verhältnisse. 15 Länderspiele gemacht für Deutschland, 14 Tore geschossen, also ein richtiger Torgarant. Man hat auch, wahrscheinlich war das damals so ein richtiger Adelstitel, eine Zigarettenmarke nach ihm benannt. Heute wäre das nicht mehr so schön, aber für damalige Verhältnisse war das eine Ehre. Dann hat er den HSV irgendwann verlassen und 1932 ist er der NSDAP beigetreten. Mhm. In der Partei innerhalb weniger Jahre, relativ schnell aufgestiegen, wenn man das so nennen kann. Und er ist SS-Untersturmführer geworden im KZ Neuengamme. Jetzt müssen wir den Blick auf seinen früheren Freund richten, Asbjørn Halvorsen. Der war in den 30er Jahren der Trainer der norwegischen Nationalmannschaft.
Ah.
Und als er dort Trainer war in Norwegen, gab es einen Sieg gegen Deutschland und man sagt, es sei die schmerzlichste Fußballniederlage der Nazizeit gewesen, wie es bis heute eben heißt, wenn man zurückblickt. Denn es gab einen 2:0-Sieg gegen Deutschland 1936 bei den Olympischen Spielen im Viertelfinale. Hitler selbst war im Stadion, hat zugeschaut, Zitat, wutschnaubend, hieß es, weil eben Norwegen Deutschland besiegt hat 1936. Wir kennen die Geschichte während der Nazizeit. Ein paar Jahre weiter, Überfall der Nazis auf Norwegen. 1942 hat man eben jenen Halvorsen festgenommen, die Gestapo war das. Begründung, er sei unkooperativ gewesen, was auch immer das heißen mag, aber so haben sie es gesagt. Das heißt, er kommt in verschiedene Konzentrationslager und dann auch nach Neuengamme.
Boah, das klingt wie ein ganz schlechter Film, ne? Also oder habt ihr das? Also ich habe gerade total sofort die Bilder vor Augen. Das ist wirklich wie so ein Film.
Ich frage mich schon die ganze Zeit, wo es dann jetzt zur Begegnung kommt. Aber
glaube ich gar nicht wissen. Ja.
Also es gibt keinerlei Aufzeichnungen, dass sich die beiden begegnet sind, auch wenn sie vom zeitlichen Ablauf her gleichzeitig dort gewesen sein müssen. Es kann sein, dass sie sich getroffen haben und die Öffentlichkeit weiß es nicht. Aber allein die Geschichte, dass die beiden zusammen beim HSV gespielt haben und dann haben sich die Wege aber sowas von getrennt und am Schluss haben sie sich eventuell wieder getroffen im KZ oder waren zumindest gleichzeitig da, wenn auch auf völlig verschiedenen Ebenen. Ist ja völlig klar, nach allem, was wir jetzt gerade gehört haben. Der Norweger ist schwer krank geworden dort. Im Jahr 1955 an den Folgen daran gestorben. Haider ist als Kriegsverbrecher zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Er ist nach 4,5 Jahren schon wieder freigekommen. Ist unglaublich gefeiert worden, als er dann wieder in Hamburg war, am Roten Baum damals und sich hat blicken lassen bei HSV-Spielen. Und er ist 1956 gestorben, also auch nur ein Jahr später. Die Geschichte, also ich wusste davon bis heute nichts, dass die beiden so, also ehrlich gesagt, die Namen habe ich gehört, oder zumindest den einen, als wir da eben in Hamburg waren und drumherum. Aber was damit alles noch zusammenhing, als ich gesagt habe, wir machen die Folge über die Meisterschaft 1922, da war mir nicht klar, dass es da noch solche Ausfahrten gibt. Ja. Aber irgendwie hat es mir gefallen, dass es eine Ausfahrt gibt, die, von der ich noch nie gehört habe. Natürlich gefällt mir der Inhalt nicht, ist ja klar. Aber es ist eigentlich eine interessante Geschichte, die sich da aus dem Sport herauslöst und in die Politik geht, in die gesellschaftliche.
Das wollte ich jetzt auch sagen, dass wir ja sehr oft über Ausfahrten hier sprechen und diese aber dann auch auf einen anderen Platz führen oder in die Aktualität führen oder ähnliches. Und in dem Fall, es gibt sicherlich unzählige Begegnungen dann später in KZs, also auch Begegnungen, die vielleicht einen freundschaftlichen, normalsozialen Background hatten, aber dann aufgrund der Ideologie, aufgrund der, des Kriegsstatus irgendwo dann in einem anderen Bild auf einmal zustande kam, wohlgemerkt an einem der schlimmsten Orte, die die Menschheit jemals gesehen hat. Und auch wenn du sagst, du weißt nicht, ob sie sich begegnet sind, ist es ja trotz all dem eine unfassbare Geschichte, dass du am Ende als Sturm-Du in so einer Situation einfach wieder zusammenkommst.
Vor allem ist ja das, was Tull Haider von ganz vielen anderen erfolgreichen, denn das war er ja für den HSV und dann auch später für Deutschland beziehungsweise für Regionalauswahlmannschaften, was ihn von ganz vielen anderen Spielern unterscheidet, die auch im Krieg waren. Also ich meine, wenn du dir die 54er Weltmeister anschaust, es ist nicht ohne Grund so, dass die, als sie da auf dem Feld standen gegen Ungarn 1954, mit Anfang 30 schon aussahen wie Mitte 40. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, Fritz Walter und Co., die waren alle irgendwas zwischen 26 und 34, sahen aber natürlich, die waren vom Krieg gezeichnet. Der Unterschied ist aber, und das haben wir damals nicht nur in Hamburg auf der Bühne, haben wir es nur ganz kurz angerissen, weil wir eben in der HSV-Jubiläumsfolge so lange und ausführlich darüber geredet hatten, weil er eben schon ganz früh der Bewegung, also der NSDAP, beigetreten ist und auch da dann sich sehr schnell hochgedient hat. Und zwar nicht nur, weil er besonders fleißig war, sondern weil er eben diese menschenverachtende Ansichten geteilt hat und eben auch propagiert hat in Hamburg. Und der Vorteil war natürlich für die Nazis, er war halt super beliebt. Mario hat es eben gesagt, als er aus der Gefangenschaft kam, wurde er wieder gefeiert, als er wieder zum HSV kam. Und vorher war er eben, er war der Vorzeigespieler beim HSV, er war der erfolgreichste Torschütze, er war der Nationalspieler, er war einfach ein Held. Und der hat dann bei den Nazis, bei der SS eine riesige Karriere gemacht und in der Folge damals haben wir auch besprochen, dass es im HSV-Museum auch einen extra Bereich über ihn gibt, aber eben nicht umjubelt als HSV-Stürmer, sondern eben ich sage es mal ganz plump, die Kehrseite der Medaille. Wie es ja eigentlich jeder Verein oder jedes Unternehmen haben sollte und die meisten sicherlich auch haben in ihren Museen, Verein XY unterm Hakenkreuz. Und dann wird halt die Geschichte von Tolhada erzählt und die ist keine schöne. Mhm. Und der HSV sagt auch nicht, guck mal, unser toller Stürmer, der hatte hier so eine dunkle Seite, sondern es wird wirklich plakativ gezeigt, was er alles auf dem Kerbholz hatte und das war eine Menge. Und das alles als HSV-Spieler. Also da wird wirklich vor allem seine Charaktereigenschaft und seine Karriere bei den Nazis hervorgehoben. Und es wird nicht so unter den Teppich gekehrt. Und das fand ich, als ich das beim HSV im Museum gesehen habe, sehr gut, dass sie das dann eben nicht so weggeschoben haben, so ja, das gehört irgendwie auch dazu, sondern dass sie das ganz prominent auch dort untergebracht haben, dass der eben nicht sowas wie Ehrenspielführer oder in den Top 20 HSV-Spielern dabei ist, sondern dass es eben geächtet wird, dass er so menschenverachtend gedacht und gehandelt hat.
Ist natürlich dann auch im Zuge einer historischen Aufbereitung dann ja auch irgendwo dann so passiert, also dass er diesen Status bekommen hat. Wenn du sagst, er war 15 Jahre verurteilt und ist nach 4 Jahren rausgekommen und alles wurde verklärt, er wurde wieder gefeiert, dann ist das ja leider auch ein Kapitel der deutschen Geschichte, dass nach dem Zweiten Weltkrieg einfach sehr, sehr viele Nazi-Kader auch wieder in den öffentlichen Dienst gegangen sind und nicht juristisch verfolgt wurden, sondern irgendwo dann in der Nachbarschaft einfach das auch toleriert wurde.
Ein paar Jahre später ist in Hamburg noch ein richtiger Fehler passiert, WM 1974 war und dann hat Hamburg als Austragungsort eine Broschüre drucken lassen mit Werbung für die Stadt an sich und hat die Fußballlegenden mit reingepackt in diese Broschüre. Uwe Seeler war dabei, Jupp Posipal war dabei, aber eben leider eben auch der Harder. Er wurde da als Vorbild angepriesen für die Jugend und so weiter. Und dann ist der Fehler aufgefallen, aber erst einen Tag vor der Verteilung dieser Broschüre. Und dann haben die an einem Tag 100.000 Mal eine Seite rausgerissen, sodass der da nicht eben.
Aber für 1974 finde ich das schon, das klingt jetzt erstmal dumm, ich weiß, aber finde ich das schon sehr aufgeklärt. Mhm. Denn es gibt viele, viele Unternehmen und Vereine und Verbände, die noch bis in die 90er rein noch nicht mit ihrer Vergangenheit irgendwie reinen Tisch gemacht haben und die Wahrheit erzählt haben. Und
ist ja bis heute, dass du in
der
Firmenchronologie auf einmal dann ab 38
fehlen
so ein paar Jahre.
Von daher, das ist wirklich sehr, sehr eine sehr interessante Biografie, erschreckende Biografie sicherlich auch. Und ich glaube, natürlich haben die sich irgendwie gesehen, beziehungsweise wusste Tolhada, dass sein ehemaliger Sturmkollege, sein Teamkollege, da in diesem Lager war, denn er war ein hohes Tier, wenn nicht sogar das höchste Tier in diesem Lager. Und wenn solche Prominenz dann reinkommt, egal aus welchem Land, dann weißt du das.
Exkursion beendet. Wir müssen weitermachen in Sachen Fußball, weil ja, wir haben gesagt, die Folge heißt nicht umsonst so, es gibt keinen deutschen Meister. Aber bislang wurde ja nur abgebrochen wegen Dunkelheit. Keiner wusste, wie geht's denn weiter. Also hat man sich zusammengesetzt, man hat lange überlegt, es hat 7 Wochen gedauert.
Was?
Dann gab's
das Spiel.
Ein Rückspiel.
Ach so, ich dachte schon.
Wirklich.
Okay.
Das Spiel. 7 Wochen später, am 6. August 1922, neuer Versuch. Diesmal sollte die Entscheidung richtig fallen. Und zwar egal wie. In Leipzig. Man hat 40.000 Tickets gedruckt. Aber es gab damals ziemlich gute Fälscher. Am Schluss waren 50.000 bis 70.000 im Stadion.
Und sie wussten, dass sie kriegen sehr viel Zeit für ihr Geld.
Aber 7 Wochen klingt auch völlig planlos.
Das war die ganze Sommerpause.
Oder musste Nürnberg nochmal nach Spanien vielleicht?
Ja, vielleicht. Es war das ganz neue Stadion des VfB Leipzig damals. Die Leute sind wirklich bis zur Seitenlinie gesessen. Es war unglaublich viel los. Teilweise, so hieß es, waren Menschen da, die einander Huckepack genommen haben, damit jeder noch was erkennen kann. Es war auch nicht so, dass das Stadion so hermetisch abgeschirmt war wie heute alle, sondern teilweise sind die Leute auf Bäume geklettert, um reinzugucken. Mhm. Es muss wirklich cool gewesen sein. Auf jeden Fall wollte jeder dabei sein. Jetzt gab's aber ein paar Schwierigkeiten allein schon bei der Anreise. Die Nürnberger haben es zwar nicht so weit gehabt wie nach Berlin, aber trotzdem ein Stückchen, sind mit dem Zug hingefahren. Es hat sich ein Nürnberg-Spieler bei der Anreise mit dem Zug bei einem Zwischenhalt, wer will es ihm verdenken, Bier und eine Bratwurst holen wollen. Aber er hat sich leider beim Aussteigen am Trittbrett den Fuß verknackst und das ist leider ausgefallen. Dann hat man den Ersatzmann gebraucht und es ging nicht so einfach per Handy und so, man musste da ein Telegramm schicken. Dann hat er das bekommen und ist um 21 Uhr abends losgefahren mit dem Zug, am Tag vor dem Spiel. Das Problem ist, es waren auch sehr viele Nürnberg-Fans in dem Zug mit dabei. Das heißt, er ist um 21 Uhr losgefahren, um 5 Uhr morgens angekommen in Leipzig. Also es hat mal sauber 8 Stunden gedauert und er hat kein Auge zugemacht, weil die Fans natürlich nicht nur getrunken, sondern auch gesungen haben 8 Stunden lang.
Oh Mann.
Das war schon mal, naja, so mittelgut, die Anreise vor dem Spiel. Also Anpfiff, kaum ist losgegangen, es war wieder ein Kampf ohne Ende, wie das erste Spiel auch. 18 Minuten gespielt, rote Karte, Nürnberg für Willi Böss. Tätlichkeit.
Okay.
Damit ist klar, okay. Weiter geht's. Nächster Nürnberger, Anton Kugler, der im Hinspiel schon 4 Zähne verloren hat. Kein Scherz, hat weitergespielt, aber er hat 4 Zähne verloren. Verletzt sich jetzt am Knie, aber es gibt ja immer noch keine Auswechslungen, hat sich in den 7 Wochen jetzt auch nichts getan. Also muss er durchhalten. Er steht eigentlich da, aber er kann nicht laufen. Aber es ist so, wie mancher Verteidiger heute noch. Er steht einfach da.
Also ohne Zähne, ohne Knie.
So ähnlich, ja, ist es. Also 90 Minuten vorbei, wie steht's? 1:1.
Ah.
Was gibt's? Verlängerung.
Oh nein.
Wir sind gleich weit wie 7 Wochen zuvor.
Oh nein.
100. Minute, ein Foul von einem Nürnberger namens Träg, rote Karte, war ein schlimmes Foul. Schiedsrichter, war übrigens der gleiche wie im Hinspiel, unser lieber Pecco Bauens ist wieder da, hat wohl gesagt, die Handlung war derart gemein, dass ich nahe dran war, das ganze Spiel jetzt schon abzubrechen. Dann hat der Träg...
Ey, das muss aber konnte doch ja, nur wieder auf, nicht mehr.
Der Träg hat dann gesagt, ja Moment mal, ich kann dir erklären, warum ich das gemacht habe. Ja, wieso, sagt der Schiedsrichter, erklär. Der hat Lump zu mir gesagt.
Lump.
Ja. Das hätte, das
Beleidigung.
Hätte, das, hätte, ja. Das hätte auch Zinedine Zidane 2006 hätte das auch so ungefähr sagen können.
Also, das war die 100. Minute. Wir gehen in die 105. Es gibt einen Klubberer namens Luitpold Popp.
Toller Name.
Mhm. Der ist jetzt einfach umgekippt. Der konnte nicht mehr. Dann haben sie ihm aufgeholfen, haben ihm was zu trinken gegeben und so. Popp läuft los, kippt wieder um. Muss raus. Es gab da natürlich großes Drama. Was machen wir jetzt? Die Nürnberger werden immer weniger. Es gab wohl Hamburger Zeugen, die hinterher anscheinend sogar eidesstattlich versichert haben, dass man Popp, man muss dazu wissen, er ist Kettenraucher gewesen und Besitzer eines Tabakladens in der Nürnberger Altstadt. Er sei kurz danach bei einer behaglichen Zigarette gesichtet worden. Eidesstattlich oder nicht, man weiß es nicht. Jedenfalls stand der Club jetzt vor riesigen Problemen. Es gab 2 Verletzungen, 2 Platzverweise. Es waren nur noch 7 Spieler auf dem Platz.
Und der Schiedsrichter.
Ja genau, der konnte jetzt noch. Aber das Problem ist, was laut Regel damals auch schon galt, 7, einer zu wenig. Wir brauchen 8 Spieler, damit das Spiel fortgesetzt werden kann. Also... Unser lieber Pecco geht dahin und sagt, Leute, ich muss das Spiel abbrechen, ihr seid zu wenige, ihr müsst 8 sein, aber ihr habt nur noch 7 auf dem Platz. Das geht so nicht. Also, er bricht das Spiel ab. Immerhin muss man sagen, 80 Minuten früher als beim ersten Spiel. Es waren nämlich 109 Minuten gespielt und nicht 189. Aber dann ist Schluss. Dann hat man kurzerhand erstmal den HSV zum deutschen Meister erklärt.
Warum?
Weil die Nürnberger weil, ja, selber klar. schuld waren sozusagen. Klar. Das ja. waren nur noch 7, okay. Mhm.
Nürnberg. Ist da nicht auch die Wertung dann heutzutage ein 3:0?
3:0 kann es sein, unter Umständen, ja. Aber wir kommen jetzt gleich zum Regelwerk. Nürnberg wollte dann noch ein Spiel haben, ein drittes, was die Hamburger aber abgelehnt haben, weil die gesagt haben, ihr seid selber schuld. Also nicht unbedingt wegen der Verletzungen, aber wer dann rote Karten wegen hier und da bekommt, also sorry, das geht nicht. Dann hat der Club argumentiert und hat gesagt, solange wir nicht geschlagen werden, gelten wir weiterhin als Meister. Wir behalten einfach den Titel vom letzten Jahr, das ist unser Angebot, bis es einen neuen Meister gibt.
Nett.
Hat der Hamburger SV gesagt, ja, die Idee ist gar nicht mal so gut, die nehmen wir nicht an.
Und dann, oh Mann, ey, man kann es doch mal probieren, oder?
Und dann haben sich eben die Gremien des deutschen Fußballs hingesetzt und haben getagt und getagt und es wirklich, es ging hin und her, die haben mal so entschieden, mal so, aber richtig offiziell ist nichts geworden. Der Bundestag des DFB war damals übrigens in Jena und plötzlich hieß es, die Meisterschaft 1922 gilt als nicht ausgetragen.
Ach krass.
Und dann haben beide gesagt, ja Moment mal, das ist Quatsch, damit können wir nicht leben, Bildet weil nicht. Die wurde ja ausgetragen.
Was hat, also, der, was hat der Spieler mit 4:10 weniger gesagt?
Also, beide haben gesagt, so können wir es nicht stehen lassen, weil ausgetragen wurde es, ja. Wir kommen zwar nicht zum gleichen Ergebnis, aber wir haben fast 5 Stunden gespielt, also ausgetragen wurde das wirklich.
Nix,
also,
oder was?
Aber sowas ja. von.
Überleg mal.
Dann ist jemandem ein Fehler aufgefallen, nämlich Regel 5 Absatz 2 bis 4 besagt, ein Spielabbruch darf nur während des Spiels passieren. Der Schiedsrichter hat in Leipzig aber in der Pause zwischen den Verlängerungen abgebrochen. Also nicht während des Spiels, sondern nach 109 Minuten. Das war wohl genau da.
Also er hat es quasi noch weiterlaufen lassen und hat naja, also
90 plus 15 wären 105, da gab es ja, vielleicht genau. Nachspielzeit, keine Ahnung, nach 109 war Schluss und da war eben diese besagte Halbzeit.
Genau.
Da hat er abgebrochen. Und dann
er
hat,
hätte aber in dem Moment abbrechen müssen, als es hieß, ey, ihr seid 7, Schluss jetzt.
Das war natürlich ein findiger Nürnberger, der dann auf die Idee gekommen ist und das im Paragraph sowieso gesehen hat.
Ja, aber auch irgendwo finde ich total sinnig. Also so nach dem Motto, hinterher sind wir alle schlauer, ne? Also dann schon Tatsachenentscheidung.
Ja, ja, klar.
Also, Frage ist, was heißt das jetzt schon wieder? Wir sind immer noch nicht weiter. Es hat vom ersten Spiel angerechnet, über das wir vorhin geredet haben, im Juni, genau 5 Monate gedauert, auf den Tag genau, bis ein endgültiges Ergebnis festgestanden ist. Am 16. November nämlich, 1922, tagt wieder mal der DFB und dann wurde abgestimmt. Es ging aus mit 53 zu 35
Ui.
Pro HSV. Also offiziell, der HSV ist Meister. Mhm. Kurze Zeit später, die Geschichte ist immer noch nicht vorbei, meldet sich der Vorstand des HSV, Henry Barrelet, und erklärt kurz danach, Zitat, wir erheben keinen Anspruch auf die deutsche Meisterschaft.
Hä?
Dann haben sich alle so angeschaut, wie wir uns gerade anschauen. Und gesagt, wieso jetzt? Also jetzt habt ihr 5 Monate mal gespielt, 5 Stunden gespielt, Zähne verloren.
Kein Geld für die Meisterprämie oder was? Also.
Unglaublich. Also bis heute ist nicht hundertprozentig klar, warum er das gemacht hat. Teilweise heißt es, er wurde unter Druck gesetzt von Seiten des Verbandes oder anderer Mannschaften. Manche sagen, es war eventuell einfach ein riesiger Akt der Fairness, weil er so nicht gewinnen wollte.
Schlimm, dass man da nicht als erstes dran denkt, ne?
Es war jedenfalls nicht zu 100% klar. Was geblieben ist dem HSV, ist eine deftige Geldstrafe. Die mussten 10.000 Mark zahlen an den DFB.
Weil?
Ja, weil sie es nicht angenommen haben, warum auch immer. Ich weiß es nicht, aber sie müssen 10.000 Mark bezahlen. Ja, und dann haben sie eben insgesamt fast 5 Stunden gespielt. Und es gab am Ende bis heute keinen Meister 1922.
Also die längste Nichtmeisterschaft.
Ja, aber das ist ja verrückt. Vor allem
das endlose Endspiel.
Ja, vor allem überleg mal.
Danke.
Schreib dir gleich mal auf.
Das Endspiel ohne Ende oder wie auch immer.
Ja, ja, ja. Aber überleg mal, wenn das dann auch im November war, da lief ja dann auch schon die neue Meisterschaft schon wieder.
Endlose.
Also das ist ja schon, Hans schreibt immer noch, aber das ist ja auch verrückt. Vor allem hat ja dann, überleg mal, im November oder Dezember oder irgendwas, hätte es dann geheißen, ey, wir müssen noch ein drittes Spiel machen. Dann hätten ja aber vielleicht, ja, damals gab es noch nicht den Deadline Day und was weiß ich was, aber vielleicht hätten damals auch mal ein Spieler aufgehört oder wäre von A nach B gewechselt. Dann wäre es ja auch eine ganz andere Mannschaft.
Ja, okay. Vor allem der Schiri hatte doch 7 Wochen Zeit, um sich auch in einen besseren Fitnesszustand zu bringen.
Aber es lag ja nicht nur am Schiri. Ne?
Es lag also an allen möglichen. Aber jetzt gibt es noch ein paar interessante Fakten, bevor wir gleich zum Ende kommen, weil ein Meister gibt es nicht mehr, wir können das nicht auflösen. Aber auf der Meisterschale, wie wir sie heute kennen, sind beide Vereine als Meister eingraviert in diesem Jahr.
Das wäre nämlich meine, ich habe mir die Frage nämlich aufgeschrieben.
Das ist eine gute Geschichte, die mir gut gefallen hat, wobei man sagen muss, damals war die Meisterschale noch nicht das, was es zu gewinnen gab. Mhm, die gab es erst später, sondern es gab eine Viktoria zu gewinnen.
Ja.
Die ist später im Krieg verschwunden.
Ui.
Das ist ein anderes Thema, aber dementsprechend hat man in der Meisterschale halt einfach die von früher auch noch mit eingraviert. Auch
das heißt, die ist, auch,
später gab.
Die ist auch immer noch vermisst.
Ich habe sie nicht gefunden. Wir müssen Pickles
fragen. Willst du Pickles den Hund, wollte ich gerade sagen. Ja. Wie wir alle drei aber auch sofort an diesen blöden Hund gedacht haben. Ne?
Blöder Hund, das war der beste Hund überhaupt.
Entschuldigung.
Direkt nach Kommissar Rex, der beste Hund.
Ja.
Ja, für den HSV war es ein Jahr später dann soweit, das dürfen wir nicht unterschlagen. Es gab die allererste Meisterschaft für den Hamburger Sportverein. Also muss man sich auch mal denken, gell? Das war die allererste überhaupt. Den Verein gab es damals, wir haben das gesagt, seit 3 Jahren. Da war es dann 4 Jahre. Mhm. Aber schon, wie auch immer es dazu kam, dass sie die Meisterschaft nicht angenommen haben, es wäre die erste gewesen und sie hätten eigentlich nur Ja sagen müssen. Und dann hat aber der Präsident gesagt, nehmen wir nicht. Und jetzt, 1923, eben die erste Meisterschaft, mit Harder und Halvorsen gemeinsam in der Mannschaft.
Mhm.
Die beiden, über die wir gerade schon länger gesprochen haben, weil sich die Wege so dermaßen getrennt haben. Es gab einen 3-0 Sieg 1923 im Finale, diesmal nicht gegen Nürnberg, zum Glück, sonst hätte es vielleicht wieder keinen gegeben, gegen den SC Union Oberschöneweide.
Ah.
Kennt ihr den Verein?
Nee, aber Berlin, ne?
Der spielt inzwischen in der Champions League.
Ach!
Oh,
Union Berlin.
Ja.
Ach!
Aber gut, der HSV hatte auch jetzt genügend Endspielerfahrung.
Ja, man
viele Anläufe, viele Minuten vor allem auch
im Spiel. Ja, ja.
Ich hatte das so ein bisschen ans Tennis erinnert, diese Mammut-Matches, irgendwann US Open, Australian Open, wo du dann 18 Stunden am Ende
Ich habe es extra nicht erwähnt, aber wenn du es willst, okay. Wimbledon-Finale 2008, the greatest match ever played, sagen viele, Federer gegen Nadal, wurde nicht abgebrochen, aber es war wirklich wenige Minuten vorher, da gab es nämlich noch kein Dach und kein Flutlicht. Und wer nicht die Fernsehbilder kennt, sondern die Fotografien von der Siegerehrung, der sieht schon, man sieht eigentlich nichts mehr. Zum Glück gab es Fotoapparate mit Blitz, weil als es die Trophäe gab für Nadal damals, 9-7 im fünften Satz, war es schon sehr dunkel in London. Also wirklich, die hätten beinahe das Wimbledon-Finale verschieben müssen, um also abbrechen und dann am nächsten Tag weitermachen.
Wäre für dich nicht so schlecht gewesen.
Da wäre es vielleicht anders ausgegangen, wir wissen es nicht. Aber es war trotzdem wirklich eins der besten Matches, das jemals gespielt wurde. Das heißt nicht umsonst so. Das dazu. Jetzt noch zum Schiedsrichter.
Ja.
Der beste Mann überhaupt. Peko Bowens. Der war nicht nur Schiedsrichter, sondern er war später. Du schaust schon so, Olli?
Ja, so ein bisschen habe ich noch was. Ich habe die ganze Zeit so versucht nachzukramen im Hinterkopf. Ich habe extra nicht gegoogelt. War der später nicht noch Funktionär beim DFB?
Er war nicht nur das, er war sogar DFB-Präsident.
Genau, der war, glaube ich, ich habe irgendwann mal was über den gelesen, der war, glaube ich, der Einzige, der irgendwie Spieler, Schiedsrichter, also er war vorher auch Spieler, dann Schiedsrichter und dann DFB-Präsident war.
Der hat echt alles mitgenommen. Also der war von 1950 bis 62 DFB-Präsident.
Ja.
Davor war er eben im längsten Finale, das jemals keinen Sieger hervorgebracht hat, bei beiden Spielen Schiedsrichter. Und er war 1910... bei einem Länderspiel für Deutschland auf dem Platz, bei einem einzigen, gegen Belgien, und zwar nur, weil zu wenige Spieler da waren und man einen Zuschauer gesucht hat, der freiwillig mitspielt, und dann hat er sich gemeldet und deswegen hat er ein Länderspiel.
Nein!
Ja. Also der war nicht nur Schiedsrichter, sondern
hätte er doch aus der Geschichte lernen können und einfach, Nürnberg hat einen Mann zu wenig, irgendein Zuschauer hier,
zack, ach komm, rein.
Ich mach's selbst.
Eine letzte Geschichte habe ich noch, dann sind wir wirklich am Ende. Ihr kennt vielleicht immer wieder die Thematik zwischen dem HSV und dem Club. Nicht nur von damals, sondern es gab auch später noch was, im Jahr 2019. Es ging mal ein Spiel 4-0 aus für den HSV gegen Nürnberg. Und damals wollte Nürnberg Einspruch einlegen, weil der Spieler Bakary Jatta,
ja, natürlich,
angeblich unter falscher Identität nach Deutschland gekommen sein soll. Und dann gab es von HSV-Fans ein Plakat in ihrer Kurve, auf dem stand: Nürnberg, schlechte Verlierer seit 1922.
Oh, wie gut.
Trotzdem auch frustrierend, wenn wir jetzt über die gesamte Absurdität dieses Spiels sprechen, über beide Spiele, über alle Protagonisten, irgendwo liegen wahrscheinlich noch 4 Zähne rum, die bis heute keiner aufgesammelt hat, und dann gibt es am Ende aber keine plausible Erklärung dafür, dass sie es abgelehnt haben.
Ja, es kann natürlich sein, dass jetzt uns jemand schreibt aus dem HSV-Museum und sagt, wir wissen es inzwischen.
Ja.
Falls es so ist, dann schreibt es uns gerne.
Ja, ich wollte gerade sagen, immer her damit.
Ich habe echt viel gelesen, also ich habe auf der HSV-Seite gelesen, es gab einen langen FAZ-Artikel dazu, ich kann gar nicht mehr alles wiedergeben, was ich gesehen habe. Nee, ich weiß echt nicht mehr, es waren viele verschiedene Seiten, alles mögliche. NDR, MDR, alle haben irgendwelche Berichte darüber, aber es gab keine Erklärung, die allgemeingültig ist. Von daher, wenn jemand weiß, woran es wirklich lag und nicht nur die Vermutung hat, wir sind dafür offen.
Und am Ende ist ja die Geschichte hinter dem Titel, auch wenn er nicht verliehen wurde, ist zumindest jetzt unsere Vermutung, ja auch viel interessanter. Also dass du natürlich auch da schon merkst, okay, es gibt gewisse Strukturen, die ja dann vielleicht auch aufgrund dieser Erfahrung dann irgendwann auch dann gesetzt wurden. Vor allem das Thema Spielregeln oder hinten raus vielleicht ja noch einen Punkt machen mit dem Elfmeterschießen. Du sagst, es kam dann später. Wäre für mich als Zuschauer auf jeden Fall ein Plakat wert gewesen im Rückspiel. Leute, irgendwann ist auch mal gut. Wir müssen alle morgen arbeiten, sagt man eigentlich nur in der Kreisliga, genau. Wenn du selber Fußball spielst. Aber in dem Fall hätte ich es, glaube ich, auch rausgehauen.
Und es ist schon eine erstaunliche Geschichte, wenn man jetzt mal so zurückdenkt, dass das 100 Jahre ist, und wenn wir jetzt die beiden Kriege mit einbeziehen, war das jetzt wirklich die einzige Meisterschaft seitdem, die nicht ausgespielt wurde, beziehungsweise ausgespielt ja, aber wo kein Meister irgendwo feststeht, weil selbst, ich meine, vor 3 Jahren, wenn wir denken, selbst in der Pandemie wurde irgendwann so früh wieder Fußball gespielt, dass zumindest ein Meister feststand. Also es ist egal, was passiert ist, unabhängig vom Krieg gab es immer einen Meister. 1904, das ist noch länger her, gab es auch mal einmal keinen, aber das war eine andere Geschichte. Da gab es das Finale zwischen Leipzig und Britannia Berlin, aber da gab es irgendeinen Regelverstoß und dann hat der DFB einfach gesagt, wir spielen das Finale gar nicht erst.
Okay.
Aber das ist was anderes. Nur so richtig gespielt und trotzdem kein Meister, 1922.
Ja, finde ich gut. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer mal wieder Meisterschaften, die sicherlich keine Nachholspielfolge kriegen, weil sie so langweilig und einseitig waren. Deswegen finde ich schön, dass wir hier mal einer Nicht-Meisterschaft auch mal so viel Platz eingeräumt haben und eine ganze Folge gegeben haben. Ja. Ich muss zugeben, ich wusste überhaupt nichts darüber, also gar nichts. Als du geschrieben hast, ey, ich glaube, ich mache eine Folge über 1922, dachte ich nur so, was
hat ein Zahlendreher?
Was hat der vor? Ja, ich dachte, will er
2022.
Ja, genau. Ja, aber 1992 war das einfach nur ein Zahlendreher.
Mario, das ist doch keine Geschichte.
Was ist eigentlich hier los, habe ich mir nur gedacht.
Ich mache eine Folge über die letzte Last-Minute-Meisterschaft, ja. Ich habe Musiala als Gast eingeladen.
Ja. Nee, also ich wusste wirklich überhaupt nichts. Von daher vielen, vielen Dank. Eben vor allem auch wegen dieser Exkurse, wegen dieser Ausfahrten, die ja Nachholspiel ja auch immer wieder so hörenswert machen. Mario, vielen, vielen Dank.
Klar. Mir hat auch gefallen, mal wieder was so richtig Altes zu lesen.
Ja, auch so ganz.
Wenn wir was machen über die 70er oder so, ist ja auch schon 50 Jahre her, da denkt man, puh, die 70er ist auch, klar. Ja, da weiß man ein bisschen was, wegen Meyer, Müller, Beckenbauer und so, klar. Ja. Aber das war halt doppelt so lang her und deswegen wusste ich da gar nichts.
Wir sprechen ja immer bei Nachholspielen von den Schwarz-Weiß-Themen. Das war jetzt mal so richtig Schwarz-Weiß. Also, ja. Weil kein Bewegtbildmaterial besteht.
Das war fast Stummfilm, würde ich sagen.
Stummfilm, ne? Ja.
Ja. Charlie Chaplin auch noch mitgespielt, ja.
Es war auch ein kleiner Teaser für die Folge nächste Woche. Denn ich sag mal so, in dem Fall ist am Ende kein Meister gekürt worden. Nächste Woche sprechen wir über einen Wettbewerb, in dem es gar keinen Pokal gegeben hat. Auch das ist eine ziemlich sinnlose Geschichte.
Obwohl, da hätte man ja die Victoria verwenden können, wenn man sie wieder gefunden hätte.
Obwohl der Pokal eigentlich im Namen dieses Wettbewerbs ist, ne? Also der hat ja, da steht ja Cup, also ja, Pokal.
Frag mal Daniel van Beuten, wo er seinen
Cup ja, von damals hat.
Wo er den Titel hingehängt hat.
Okay. Du wirst es vorbereiten, Hans, und dann uns hier nächste Woche präsentieren. Danke, Mario. Das war Folge 184. Die Meisterschaft oder eben auch doch nicht Meisterschaft 1922. Noch ganz kurz für euch, falls ihr noch kein Ticket habt, falls noch irgendwer ohne Fahrschein ist. 11. Oktober ist es soweit, da geht das Ganze los in Dortmund im FZW. Einen Tag später sind wir in Köln, in Gottes grüne Wiese. Einen Monat später, am 13. November, sind wir hier bei uns zu Hause in München im Stadion an der Schleißheimer Straße. Da stehen übrigens auch die Gäste schon fest. Da werden Didi Hamann und Michael Leopold mit uns auf der Bühne sitzen. Da freuen wir uns sehr drauf. Und den Tourabschluss, den wird es geben am 16. November in Stuttgart im Wietzemann. Und für die drei Termine, wo wir bisher noch keine Gäste verkündet haben, werden wir das in den kommenden Tagen tun. So oder so, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Holt euch Tickets.
Im Zweifel wird sich einer von uns kurz verabschieden und als Gast auf die Bühne
verkleiden,
kommen.
Verkleiden.
Ne? Ja, genau. Schnurrbart ja. Wieder reinkommen.
Mario und ich nehmen die Brillen ab und setzen sie dir auf, Hans. Ganz einfach. Tata! Das ist Hans' Bruder.
Hier
das
ist Bernd Schuster. Hallo.
Hans, das hat bei Hubert Aiwanger geklappt, dann wird es bei dir auch funktionieren. Das bin ich. Das ist mein
Bruder.
War
mein Bruder. Ja,
ja. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alle Infos auf jeden Fall und vor allem den Link zu allen Tickets gibt es auf nachholspiel.de. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns in einer der Location besuchen würdet oder in allen.
Genau, das ist die beste Idee.
Ja. Ja, fahrt uns hinterher. Genau. Wir haben noch Platz im Auto.
Genau, wir haben Platz im Auto, weil wir mit dem Zug kommen.
Ach, deswegen, stimmt, wir fahren ja Zug genau. Dieses Mal.
Deswegen ist umso mehr Platz in unserem Auto, weil wir es gar nicht verwenden.
Fünf Plätze frei. Mir hat jemand erzählt, dass die Pommes in der Deutschen Bahn extrem gut schmecken sollen.
Aha.
Da kann ich nicht kontern oder irgendwas.
Wir werden gar nichts dazu sagen, haben noch nie Pommes gegessen im Zug, aber können wir machen.
Richtig. Wir probieren es und hören uns nächste Woche wieder dann mit Folge 185 und da erzählt uns Hans, was es mit Daniel van Beuten und seinem Nicht-Pokal auf sich hat. In diesem Sinne, bis nächsten Samstag. Viel Spaß.
Macht's gut. Bis
tschüss.
Dann.
Tschüss. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.